Punkt 1 mit Johann Kneiß.
Einen schönen Nachmittag. Handy-Videos, die verstört haben. Schüler, die scheinbar ohne Zurückhaltung provozieren. Ein Lehrer, der überreagiert. So hat man es gesehen aus einer HTL in Wien. Man fragt sich, wie kommt es so weit? Man fragt sich auch, waren diese Ereignisse die Spitze eines Eisbergs oder Ausnahmen? Wie steht es um die Atmosphäre, die Lernatmosphäre, die Disziplin an Schulen, nicht nur in Wien, in ganz Österreich? Wie verbreitet ist Mobbing von Schülern und Lehrern bis hin zu Gewalt? Das möchten wir Sie fragen. Rufen Sie uns an, eine Einladung auch besonders an Schülerinnen und Schüler, an Lehrer und Lehrerinnen. Heute ist ja schulfrei, an Eltern. 0800 22 69 79 ist unsere Telefonnummer oder schreiben Sie uns punkt1@orf.at. Ein schulfreier Tag, dadurch ist es auch für unsere Gäste möglich, dass sie bei uns sind, ohne zu schwänzen. Ich begrüße sehr herzlich die Schülerin Jessica, den Schüler Ilmi Cemali, beide von der Wiener Mittelschule am Leipziger Platz, und ihre Lehrerin Olivia Magel, sowie auch die Direktorin der Polytechnischen Schule Wien 15, Frau Beate Poppe. Danke Ihnen allen fürs Kommen. Ich habe absichtlich die Schülerinnen zuerst genannt, nicht aus Unhöflichkeit gegenüber den Erwachsenen, sondern weil ihr wisst eigentlich am meisten über die Stimmung in den Klassen, was gut geht, was wann es kippt. Aggression, Mobbing, ist das etwas, was ihr erlebt habt?
Ja, ich habe das schon erlebt. Also von der Volksschule an bis in die Hauptschule in der ersten. Also es ist durchgehend gegangen bei mir.
Von der Volksschule an?
Ja, also von der ersten Klasse Volksschule.
Welche, so viel Sie sagen möchten, also welche Art Mobbing ist das,
also,
in der Volksschule schon stattfindet?
In der Volksschule war es so, weil ich dicker war, deswegen haben sie mich halt eben gemobbt. Dann in der Hauptschule, in der ersten, haben sie mich wegen den Haaren gemobbt, weil ich die Haare auf der Seite abrasiert hatte. Dann, wo ich jetzt die Klasse gewechselt habe, war es so, dass ich, wenn ich runtergehe in den ersten Stock, wo meine alte Klasse war, mobben sie mich jetzt halt, also sie lachen mich aus wegen den Piercings, weil ich die Piercings habe. Ich habe angefangen mit dem Nasenpiercing, da haben sie mich gemobbt, haben sie mich Kuh genannt und so weiter.
Und bis heute, oder hat sich da
also
etwas
jetzt
verändert oder verbessert?
Also es hat sich so halbwegs verbessert, also nicht ganz verbessert. Es gibt schon noch Tage, wo sie auf mich losgehen im ersten Stock. Aber jetzt im Moment ignoriere ich es und gehe einfach darauf nicht ein.
Das geht, das gelingt.
Im Moment ja.
Ilmi Cemali, auch, Sie haben auch Schulwechsel hinter sich, Sie können mehrere Schulen vergleichen.
Ja. Meine erste Schule, das war also die WMS, das war die Rotheitstraße.
Und die erste Schule nach der Volksschule.
Ja, genau. Mhm. Aber ich habe dann die Schule gewechselt, weil wir umgezogen sind. Wenn ich jetzt die zwei Schulen vergleiche, die Rotheitstraße und jetzt die Leipziger Platzschule, das sind zwei andere Welten eigentlich. Es war sehr ungewohnt für mich am Anfang. In meiner alten Schule war es so, dass die Lehrer viel strenger waren. Man hat dadurch aber viel mehr gelernt. Man hat sich mehr darauf konzentriert. Man war disziplinierter. Und naja, die Schüler haben sich zum größten Teil auch benommen.
War das besser, die strengere Schule?
Ja.
In der Hinsicht jedenfalls?
Ja, schon, ja. Und bei der Schule ist es jetzt so, was ich mag, ist, ich mag die Lehrer, sie sind sehr offen. Ich habe noch nie solche Lehrer erlebt. Sie helfen ja wirklich überall. Sie reden mit dir eigentlich wie, als wärst du ein Freund vom Lehrer. Und das finde ich ganz gut. Man kann so eine gute Beziehung zu Jugendlichen aufbauen. Das finde ich gut, aber eben, da gibt es einen Haken daran, nämlich, dass, weil die Lehrer nicht streng sind, dass viele glauben, man kann sich verhalten, wie man möchte. Ja.
Und das wird ausgenutzt?
Das wird sehr stark ausgenutzt, ja.
Olivia Markl, Sie sind eine dieser Lehrerinnen, die offenbar offen sind, zu denen man kommen kann. Ja. Und wie gelingt es, eine Atmosphäre zu schaffen, die auch die einzelnen Schülerinnen und Schüler schützt voreinander?
Genau, also ich glaube, verschiedene Aspekte sind hier wichtig. Nur weil man nicht streng in diesem klassischen Sinne ist, heißt das ja nicht, dass es nicht Konsequenzen gibt für Fehlverhalten. Wir reden auch, glaube ich, sehr bewusst viel mit den Schülerinnen und Schülern. Die andere Sache ist aber, dass wir eine Pflichtschule sind und dass wir auch, wir betreiben kein Blaming, kein Shaming. Also es gibt für uns den Ansatz, wir arbeiten potenzialfokussiert mit den Schülern und Schülerinnen. Und das heißt auch, ich muss schauen, was ist denn hinter diesem Mobbing, was ist hinter dieser Mobbing-Situation. Und da sind die Opfer und die Täter oft nicht so klar gesetzt, wie man das eigentlich annehmen könnte. Es sind viele Schulkarrieren von Schülern und Schülerinnen schon so in die falsche Richtung gelaufen, dass sie dann bei uns ankommen und erst wieder diese Beziehung, diese positive Beziehung aufgebaut werden muss. Wir reagieren sehr stark auf Mobbing. Allerdings versuchen wir hier einen Ansatz mit den Schülern zu erarbeiten. Also
nicht das harte Durchgreifen.
Hartes Durchgreifen, ja, wo es das braucht, aber nicht in diesem klassischen Sinne, was sehr viele Schülerinnen und Schüler und Eltern unter diesem Disziplin-Ansatz verstehen. Also Disziplin wird ja sehr oft auch in diesem klassischen Sinne, wie von etlichen thematisiert. Es ist dann, glaube ich, ein neuerer Ansatz hier. Man versucht, Konsequenzen, klare Konsequenzen zu etablieren, diese auch einzuhalten, mit den Schülern bei Konsequenzenverstoß zu arbeiten und immer wieder durch dieses Reden, durch die Beziehung einen Schritt näher zueinander zu kommen.
Wir werden vielleicht im Laufe der Sendung noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das funktioniert. Frau Beatrix Poppe, ich stelle mir vor, als Lehrerin und als Schuldirektorin bleibt man nicht unberührt, wenn man diese Diskussion mitbekommen hat um die Vorfälle in dieser einen Schule. Das ist ja dann auch weitergegangen und hat dann auch Beschimpfungen gegeben in den sogenannten sozialen, manchmal unsozialen Medien und so weiter. Als Lehrerin, Direktorin, was denkt man sich?
Was denkt man sich? Man denkt sich oft, dass man als Lehrerin oft alleingelassen ist mit den Problemen, die man mit den Schülern hat. Wir haben Beratungslehrer an den Schulen. Wir haben die Schulleitung natürlich, die unterstützt. Wir holen uns Hilfe von außen, aber der Lehrer steht nun mal allein in der Klasse und hat alleine seine Stunde zu meistern und seinen Unterricht zu halten. Und da finde ich deines, was du vorher gesagt hast, Imre, genau richtig. Wir wollen nicht nur streng sein und nicht nur aufoktroyieren die Regeln, an die sich die Schüler zu halten haben, sondern wir wollen diese gemeinsam erarbeiten. Und vor allem ist mir immer ganz wichtig bei unseren Schülern, wir wollen, dass sie merken, dass wir sie mögen, dass wir für unsere Schüler sind, dass wir für sie arbeiten und für sie da sind. An einer PTS ist das umso schwieriger, als dass wir Schülerinnen und Schüler aus ganz vielen verschiedenen Schulen in einer Klasse haben. Und dass das Allerwichtigste in den ersten 3 Wochen die Klassengemeinschaft zu bilden.
Polytechnische Schule, nur zur Erklärung, die dauert nur ein Jahr.
Die dauert ein Jahr, ist berufsvorbereitend und unsere Schüler orientieren in verschiedenen Fachbereichen und ist sehr praxisnah. Unsere Schüler gehen danach entweder in weiterführende Schulen weiter oder sie beginnen eine Lehre. Beide Varianten sind möglich und werden gut angenommen.
Und man hört, ich möchte keiner Polytechnischen Schule Unrecht tun, aber man hört, dass das manchmal eine besonders unbeliebte Schulform ist. Zumindest bevor man dort ist.
Richtig. Denn wenn Sie in meine Schule kommen, werden Sie merken, die Schüler fühlen sich sehr wohl und fühlen sich sehr gut angenommen an der Schule und haben auch ein Ziel vor Augen, dass sie eben entweder ihre Noten ausbessern und in eine weiterführende Schule gehen wollen oder eine Lehrausbildung starten wollen.
Und ist Disziplin da, zumindest in der Anfangszeit, ein Thema?
Es ist am Anfang schon ein Thema. Wir sind eben dann dazu da, unsere Klassengemeinschaft zu bilden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben Gegenstände wie soziales Lernen, der sich durch das ganze Schuljahr hindurchzieht, 2 Stunden in der Woche vom Klassenlehrer unterrichtet und einem zweiten. Das ist ein ganz wichtiger Gegenstand, um eben Mobbing vorzubeugen, Gewaltprävention zu betreiben.
Das heißt, Sie sprechen das von sich aus schon an?
Von Anfang an, ja. Es hat aber auch einen Vorteil, dass wir unsere Schülerinnen so zusammenholen aus verschiedenen Schulen. Das ist eben, dass sie Altlasten an der alten Schule lassen können, bei Null beginnen können bei uns. Wir wissen die Vorgeschichten unserer Schüler nicht, außer vielleicht die Betragensnote in der 3. Klasse, die sie noch haben. In der 4. gibt es ja keine. Und sie haben eine Chance und starten absolut bei Null. Ja, und das ist ein Riesenvorteil für die Schüler.
Sie können sich neu... Ja. Erfinden ist vielleicht nicht so großes Wort, aber...
Aber neu strukturieren und neu etablieren in einer Klasse. Ja.
0800 22 69 79, unsere Telefonnummer, und Herr Laxner hat sie schon gewählt.
Grüße Sie. Ja. Bitte, ich wollte nur anmerken, ich ging in den 90ern in die HTL und damals war es so, dass wir durchwegs Lehrer hatten, die alle auf sich selbst bzw. auf das zu unterrichtende Fach gesehen haben, aber nie in den einzelnen Schüler irgendwo berücksichtigten, geschweige denn irgendwie pädagogisch ausreichend, nur annähernd ausreichend geschult gewesen wären, dass sie mit uns pubertierenden Jungs, wenn man in einer Bubenklasse fertig geworden wären, in keinster Art und Weise. Bis dato hat sich das nicht geändert. Also es gibt wie immer diese Systemfrage, die wieder zu stellen ist, ob es so richtig ist. Danke.
Danke. Nur ganz kurze Frage. Wie wissen Sie, dass sich das bis heute nicht geändert hat oder kaum geändert hat?
Weil doch im Bekannten- und Verwandtenkreis einige Schüler jetzt die HTL besuchen und mir von denselben Erfahrungen erzählen. Natürlich hat sich einiges geändert, ganz klar, aber im Wesentlichen... Im Wesentlichen gibt es dieselben Probleme wie früher.
Danke vielmals. Schule, es wird immer wieder gesagt, Schule ist eine Einrichtung, die auch ein bisschen resistent ist gegen zu viel Veränderung. Andererseits hat man schon den Eindruck, wenn man heute in Schulen geht, dass das ganz anders ist als ja, zu meiner Schulzeit oder halt vor ein, zwei Generationen. Ja, Sie lächeln.
Ich habe vielleicht dazu eine kleine, kurze Geschichte. Wir haben so ein Schulprojekt an unserer Schule, dass wir mehr versuchen, mit den Lehrerinnen und Lehrern zu arbeiten und zu schauen, was braucht es noch und wenn es so nicht geht, wie geht's dann? Lösungsorientiert zu arbeiten, gerade weil wir ein herausfordernder Standort sind. Ich habe einen Kollegen, der sehr skeptisch war am Anfang, ob das denn funktionieren wird. Und es war sehr schön für mich zu hören, dass der eigentlich sehr positiv berichtet über auch das, was sich als Klima verändert hat, auch zwischen den Lehrerinnen und Lehrern, das, was Sie angesprochen haben, dass man sich auch Hilfe holen kann, wenn man in einer Klasse ist, wo es vielleicht noch nicht funktioniert, dass man auch Kolleginnen und Kollegen hat, die auch Hilfe anbieten, dass man das eben gemeinsam macht und dass man eben nicht mehr so als Einzelkämpferin agieren muss. Und ich glaube, das ist in unserem System Schule von allen Seiten so, also von Schülerinnenseite, von Lehrerinnenseite. Es ist dieses Einzelkämpfertum sehr, sehr stark immer noch in unseren Köpfen verankert und wir hoffen, dass wir dadurch einen Beitrag leisten können, auch hier anders zu arbeiten und auch zu zeigen, wir sind gemeinsam Schule und wir sind alle an diesem Standort und in dieser Gemeinschaft und müssen gemeinsame Lösungen finden. Denn ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns fragen, ist, wie soll Schule aussehen? Und wie wollen wir, dass Schule für unsere Kinder auch aussieht?
Wie sieht Schule aus? Wie sollte sie aussehen? Das ist auch die Frage, zu der ich Sie herzlich einladen möchte, mitzusprechen. Rufen Sie uns an 0800 22 69 79 oder schicken Sie uns ein E-Mail an punkt1@orf.at. Thank you. Der Gitarrist heißt Michael Hedges. Die Sendung Punkt 1, das Thema ist Mobbing, Gewalt, Disziplin oder Disziplinlosigkeit an der Schule. Und wir haben schon mehrere Anrufe und Mails, aber ich möchte zuerst gerne noch unsere beiden Experten fragen, ob sie noch ein bisschen mehr darüber erzählen können, was ihr erlebt habt. Aber auch dieser Punkt, der zuletzt angesprochen war, wie ist das mit den anderen? Was tun die oder tun die nicht? Wer unterstützt einen? Wer greift ein? Wer schaut zu?
Also ich habe eine sehr lange Vergangenheit mit, also auch Erfahrung mit Mobbing gemacht. Und in dieser Schule jetzt ist es so, dass mir immer die Lehrer geholfen haben. Ich bin immer zu den Lehrern gegangen, wenn was war, bin ich dann sofort zu den Lehrern gegangen. Ich habe nicht gewartet oder ich habe es selbst in die Hand genommen und habe es selber gemacht. Ich kann auch ein paar Beispiele nennen. Ich bin Klassensprecher, ich wurde als Klassensprecher Entschuldigung, gewählt und ich... Keine Ahnung, wenn man Klassensprecher ist, dann finde ich, man muss das schon ein bisschen ernst nehmen, was eigentlich nicht so viele tun. Aber ich wollte das jetzt so machen. Bei mir ist es so, ich kleide mich sehr auffällig. Früher war es viel auffälliger als jetzt, aber jetzt zum Beispiel habe ich ein Netzoberteil mit einer Latexjacke an. Ja,
Und das stört andere, oder?
Ob...
Provoziert?
Ich bin mir sicher, dass es...
Frage ich.
Provozieren schon. Es ist auch so, dass in unserer Schule auch viele den muslimischen Glauben angehören. Und ich finde das okay eigentlich. Jeder kann an das glauben, was er möchte. Aber ich finde halt, jeder sollte das für sich machen. Und wenn ich mich jetzt so kleide, dann ist das doch... Das ist mein Problem. Irgendwie.
Ich war am Freitag in eurer Schule und wir sind zusammengesessen mit einer größeren Runde von Schülerinnen und Schülern und haben gesprochen über die Erfahrungen der Einzelnen. Jeder hat Erfahrung mit dem Thema Mobbing gehabt, alle, die dabei waren. Aber es gibt offenbar unterschiedliche Gründe oder Anlässe. Bei manchen ist es das Aussehen, beim anderen, andere haben gesagt, es gibt manchmal Klicken, das geht manchmal nach der ersten oder zweiten Sprache, also nach der Nationalität, und dann gibt es Rivalität mit anderen Gruppen, Konflikte zwischen den Gruppen. Vielleicht ist der Auslöser gar nicht so wichtig, sondern es geht eher darum, um Aggression, die da ist, aus dem einen oder anderen Grund.
Also es ist auch so, dass wenn man auf eine gewisse Weise erzogen wird, wie zum Beispiel man kommt jetzt nach Hause und man wird da direkt von einem Vater mit den Gürtel irgendwie geschlagen, ja, das ist jetzt ein heftiges Beispiel, ich weiß, aber viele fühlen sich dadurch angesprochen, weil das bei vielen auch so ist, auch in meiner Schule, das weiß ich. Ich habe auch mit ein paar Leuten auch schon geredet und natürlich dann reflektiert man das einfach wieder, man ist nichts anderes gewohnt, man verhaltet sich dann einfach wie die Eltern. Wenn man keine Liebe von den Eltern bekommt, woher soll man sie dann sonst bekommen? Man weiß ja nicht, wie das ist.
Also diese Kultur, die sich zu Hause im Familienhaus entwickelt, wird sehr oft weiter mit in die Schule gebracht, natürlich. Ja. Was wir feststellen ist, dass es unseren Schülern oft an Zivilcourage mangelt. Das ist auch eine Altersfrage natürlich und kann man von einem pubertierenden 14-, 15-Jährigen vielleicht nicht erwarten. Aber dafür gibt es Workshops und ich bin immer unserem Bezirk sehr dankbar, dass er uns ermöglicht, Zara zu uns in die Schule zu holen und mit den Schülern zu arbeiten und mit verschiedenen Workshops zum Thema Diskriminierung, zum Thema Zivilcourage und auch zum Thema Mobbing in den Medien, denn das ist ein großes Thema auch bei unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie ihre Probleme, die sie im Netz haben, im Netz mit jemandem ausleben, auch in die reale Welt mitbringen, ja, und die dann ausleben.
Jetzt frage ich mich, Sie tun da offenbar ganz viel. Und Sie haben jetzt beide gesagt, es spielt auch eine große Rolle, was Schüler, Schülerinnen mitbringen, was sie gewohnt sind in ihrem Umfeld, ob es da auch Frustrationen gibt, Grund für Aggressionen, Unzufriedenheit. Aber andererseits könnte man auch fragen, die Schule muss funktionieren und es muss dort möglich sein, auch ohne dass man erst lange mit allen Schülern und Schülerinnen arbeitet, eine Atmosphäre zu schaffen. Wie gelingt das? Muss man sozusagen diesen Umweg gehen oder ist es gar kein Umweg? Gibt es keine Alternative?
Bei uns an der Polytechnischen Schule ist ein Teil des Unterrichts oder des Lehrplans. Wir sind dazu da, um Persönlichkeitsentwicklung mit unseren Schülern auch zu machen. Das ist ein besonders wichtiger Punkt, um unsere Schüler in dem Alter, wo wir unsere Schüler haben, gut vorzubereiten auf das Erwachsenenleben. Und dazu gehört auch die Frustrationstoleranz zu bearbeiten, zu reflektieren, zu schauen, wo stehe ich denn da gerade, wo sollte ich mir denn einen besseren Zugang aneignen. Das ist ganz wesentlich und spielt in der Persönlichkeitsentwicklung eine riesen Rolle. Unsere Schüler haben oft schon sehr viel Ablehnung erfahren im Laufe ihres Schullebens oder im Laufe ihres kurzen Alters, in dem sie zu uns kommen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir sie annehmen, so wie sie sind und mit all ihren Problemen lernen umzugehen und wir ihnen auch ein Feedback geben, ein reelles Feedback und nicht, dass wir ihnen vorgaukeln, sie sind die Besten, sie gehören immer gelobt und sie werden schon alles super gut schaffen, sondern man muss schon sagen, wo auch die Grenzen sind. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich feststelle, damit sie auch einmal diese Frustration erleben.
Und aushalten.
Und aushalten, genau.
Frau Baumgartner ist am Telefon.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Danke, dass Sie mich dran nehmen. Also man muss ja mal die Frage stellen, warum kommen die Schüler in die Schule? Natürlich, um zu lernen, damit sie auch für das Leben vorbereitet werden. Es gibt viele, viele Gründe, warum Schüler sich nicht konzentrieren können. Dazu gehört auch ganz banal, manche schlafen zu wenig, manche, essen auch nicht richtig. Auch das macht unruhig. Ich würde vielleicht einmal vorschlagen, Verhaltensregeln aufzustellen, gemeinsam mit den Lehrern, mit den Schülern, mit den Eltern. Und die sollte am Beginn des Unterrichtsjahres erfolgen. Und das sollte auch von den Eltern unterschrieben werden. Ich denke, wir kommen nicht weiter. Psychologisch sind die Lehrer ja geschult, aber mir kommt schon vor, wenn ich so zurückblicke an meine Lehrertätigkeit, dass vieles von der Direktion ausgeht, wie der Direktor seine Schäfchen also sieht, seine Lehrer, ob die jetzt ihm wohlgesinnt sind oder nicht, ob die es hilft oft gar nichts, wenn der Lehrer ehrgeizig ist und fleißig und schaut, dass die Kinder was lernen. Wenn der Direktor da anders denkt, vielleicht spielt auch die Gesinnung eine ganz große Rolle. Und auch von dort geht das Mobbing aus. Und dort werden die Lehrer eigentlich unterschiedlichst behandelt. Und ich komme wieder...
Wie meinen Sie das
zurück?
Ganz? Ja,
bitte. Die Schüler können nicht bei dem Lehrer so sein, bei dem anderen so, das dürfen sie bei dem und bei dem. Die haben das eigentlich bald heraus, ob sie bei dem Lehrer Unruhe stiften können oder nicht. Ich glaube, man sollte diesen Punkt einmal überdenken und Regeln aufstellen mit den Eltern, mit den Schülern, mit der Direktion. Was könnten wir machen, wenn wir in Schwierigkeiten kommen? Vielleicht wäre das ein Gedankengang. Ich war selber betroffen von einer Situation an der Schule und ich denke, jeder Lehrer hat sehr viel Positives, kann sehr viel einbringen in den Unterricht, aber sie müssen sich an Regeln halten.
Danke vielmals, danke. Ja, danke. Ja, Sie haben es wirklich deutlich gemacht. Nur schnelle Frage an euch. Wie ist das, wenn Lehrer unterschiedlich streng sind oder unterschiedliche Regeln haben?
Also bei manchen Lehrern ist es so, dass sie einfach alles durchgehen lassen, sie geben keine Grenzen. Und dann natürlich, wenn die anderen Lehrer wieder in die Klasse kommen, die was halt Grenzen haben, bei denen was das und das nicht geht, ist es normal, dass Schüler manchmal nicht normal im Kopf sind, sage ich mal.
Nicht normal im Kopf sind?
Also sie rasten dann in der Klasse aus oder schlagen jemanden oder fangen an, jemanden zu beleidigen und solche Sachen.
Meinst du bei den Lehrern, die lockerer sind oder bei denen, die strenger sind?
Also bei den, die was lockerer sind.
Die halt lockerer eben. Sind, okay.
Welche Rolle spielt die Beziehung, die man hat zu einem Lehrer oder einer Lehrerin? Gibt es auch Lehrerinnen, bei denen würde man das nicht machen, einfach weil man sie mag?
Oder es schätzt? Gibt schon solche Lehrer, wo man das nicht machen will oder machen kann. Oder? Es gibt schon andere Beziehungen zu einem anderen Lehrer.
Aber es wird sehr genau unterschieden. Bei manchen ist es so und bei anderen ganz anders.
Ja.
Eine Schulordnung oder Hausordnung, gibt es das?
Ja, es gibt sowas.
Und ist das so, dass die besprochen wird und dass die von allen akzeptiert
also,
wird?
Also in der ersten Klasse werden sie besprochen. Dann wird das jedes Jahr einmal ausgeteilt am Anfang des Schuljahres. Wir kleben das dann halt ins Mitteilungsheft rein. Es wird dann unterschrieben. Aber es gibt dann auch manche Kinder, die was halt nicht darauf Rücksicht nehmen. Also letztes Jahr in der vierten gab es so einen Fall, dass, wo wir draußen waren, in Hof sozusagen, dass sie hinten einfach in hinterm Haus einfach angefangen haben zu rauchen und genau die Schulregel gebrochen haben eigentlich.
Und was sagen dann die anderen?
Also die meisten Lehrer kriegen das nicht mit, weil sie es so machen, dass wenn Lehrer kommen, dass sie sofort ausdämpfen und weggehen von der Stelle. Und die anderen Kinder sehen das wie, als wäre es nichts. Also sie sehen das einfach so normal.
Die Lehrerinnen kriegen nicht alles mit. Ich glaube, das kann man auch nicht erwarten oder das ist nicht möglich. Wir haben ja jetzt über zwei Formen von Mobbing und auch Disziplinlosigkeit gesprochen. Der Anlass, dass wir hier sind, war der Fall, wo ein Lehrer betroffen war von rücksichtslosem Verhalten, ist noch zu schwach ausgedrückt, von Schülern und dann seine Überreaktion. Aber kann man sagen, die Spitze des Eisbergs ist das insofern, weil das meiste Mobbing findet innerhalb der Jugendlichen statt.
Richtig. Also ich stelle fest, dass Mobbing bemerken meine Klassenvorstände als erstes, wenn die Schüler zu ihnen kommen natürlich. Und ich dann in der Direktion eher, wenn die Eltern mit einer Forderung kommen, von wegen, mein Kind soll die Schule verlassen, weil es gemobbt wird. Und ich finde, genau das ist der falsche Weg. Es sollte nicht das Opfer, der gemobbt wird, die Schule verlassen müssen, sondern rechtzeitig genug etwas passieren in der Klasse. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, mir tut jemand etwas und mir tut jemand immer wieder etwas oder mehrere Leute stellen mich an den Pranger und stellen mich ins Out, dann muss ich reagieren und dann muss ich zu einer meiner Vertrauensperson gehen. Und zum Glück haben wir diese Vertrauenspersonen an der Schule. Es fehlen uns immer noch welche. Wie gesagt, wir haben Beratungslehrer, Klassenvorstände, vielleicht die Schulleitung. Ich habe auch Schüler, die persönlich zu mir kommen, wenn es ein Problem gibt, weil sie mich gut kennen. Aber uns fehlen die Schulpsychologen, uns fehlen die Sozialarbeiter, die auch in die Familien nach Hause gehen können. Wir haben jetzt diese Kooperation Teams von der MA11, die uns auch unterstützen, die jetzt neu in Wien sind. Wir werden sehen, wie das im nächsten Jahr anlaufen wird, ob sie eine Hilfe für uns sein werden. Denn wir brauchen schon jemanden, der mehr die Eltern in die Pflicht holt. Da stehen wir nämlich oft auch an. Ja. Wir können mit dem Schüler reden, der mobbt, oder mit der Gruppe, die gegen den einen Jugendlichen sich zusammentut, aber wir erreichen dann oft die Eltern nicht und können uns in die Erziehung nicht wirklich einmischen.
Da würde ich gerne anknüpfen, denn es ist oft so, dass wir wir haben natürlich einen Ausschnitt an der neuen Mittelschule von 10 bis 14 sind die Schüler bei uns und die Schülerinnen. Das ist ein Alter, in dem sehr, sehr viel passiert. Und es ist schon so, dass es herausforderndere Situationen auch gibt unter den Schulen. Also nicht jede Schule ist gleich belastet und nicht jede Familie ist gleich belastet in Österreich, in Wien. Das muss man schon ehrlich dazu sagen. Und wenn man in einer Klasse mehrere Fälle hat von Schülern oder Schülerinnen, die einfach sehr viele Herausforderungen in ihrem Leben bereits in jungen Jahren haben, dann braucht es auch mehr Unterstützung, wenn Bildungsgerechtigkeit unser Ziel ist. Es ist natürlich immer die Frage, was ist das Ziel von Schule? Und ich denke schon, dass als Lehrperson muss man sehr viel Arbeit leisten, denn man hat eine ganz große Bandbreite von Menschen in der Klasse und man muss, wenn man Potenziale fördern möchte, sehr viel Arbeit investieren. Nur alle Arbeit kann man nicht leisten, denn auch zum Beispiel die Familien zu involvieren ist sehr, sehr zeitintensiv auch. Und wir, sehe ich oft bei Kolleginnen und ich zähle mich auch selbst dazu, meine erste Anlaufstelle sind die Kinder. Und da ist es oft so, dass natürlich sind wir in Kontakt mit den Eltern, aber die meiste Zeit haben wir mit den Schülern und Schülerinnen und oft kennen wir sie auch. Teilweise habe ich das Gefühl besser. Nur hier müsste es einfach zusätzliche Unterstützungsleistungen geben, eben auch für diese Herausforderungen, die in unserer Gesellschaft einfach nicht zu gleichen Teilen verteilt sind. Und auch ein wesentlicher Punkt, weil es eben die Frau Direktorin da ist, an den Pflichtschulen oder gibt es einfach auch kein Unterstützungspersonal für die Direktion, was dazu führt, dass die Direktion auch nicht zu diesem großen Anteil diese pädagogisch wertvolle Arbeit leisten kann, das heißt, weil sie einfach von der Arbeit viel zu überladen ist.
Den Großteil der Zeit verbringen wir am PC und am Telefon. Ja, und viele dieser Aufgaben könnte wirklich jemand übernehmen, der nicht Schulleitung mit der 25-jährigen Erfahrung hat, die man als Lehrer hat oder als Lehrerin hat und sich pädagogisch wertvoll einbringen kann in die Schulentwicklung und die Persönlichkeitsbildung unserer Schüler, in die Personalentwicklung. Diese Zeit fressen oft andere Tätigkeiten auf. Ja.
Sprechen wir gleich weiter darüber, was man auch mit knappen Ressourcen tun kann, ganz konkret zur Vermeidung von Gewalt und schlechter Atmosphäre in den Schulen. Am Punkt 1 Telefon begrüße ich Frau Rainer Ruschmann.
Ja.
Grüße Sie.
Ja, ich freue mich, hier an der Leitung zu sein.
Ja, Sie sind klinische und Gesundheitspsychologin und Sozialarbeiterin. Sie haben vor 27 Jahren einen Verein gegründet, Samara, für und machen Gewaltprävention inzwischen an über 500 Schulen in ganz Ostösterreich. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Was tun Sie da?
Ja, also wir bieten Workshops an. Wir kommen quasi als externe Expertinnen an Schulen. Experten und Expertinnen bieten Workshops für Schüler und Schülerinnen an, Weiterbildungen für Lehrer, Lehrerinnen. Dann haben wir ein Modell entwickelt, wo wir Eltern, Geschwister und Lehrerinnen, also Eltern, Geschwister, Kinderabende machen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass auch oft Kinder Zugpferde sind für bestimmte Werte und wir bieten Beratungsgespräche an. Und also die Erfahrung ist einfach, dass der Bedarf an Gewaltprävention enorm gestiegen ist in unserer Gesellschaft.
Wie erklären Sie das?
Das einfach genau, also ich glaube einfach, dass sich alle gesellschaftlichen Herausforderungen oder großen Umwälzungen, vor denen wir stehen, sich einfach in der Schule widerspiegeln. Und da spielen die Social Media eine große Rolle, also diese Verflechtung von Online und Offline. Es spielt eine ganz große Rolle, dass viele Kinder und Jugendliche in einem Spannungsfeld oder Dilemmata sind zwischen den Werten der Familie und der Schule. Das heißt, es kann sein, dass dann Jugendlichen gesagt wird, sei ein Mann, wenn dich jemand provoziert, dann schlag hin. Und in der Schule wird immer gesagt, Gewalt ist keine Lösung für Konflikte. Und das erzeugt ein großes Spannungsfeld.
Das heißt, die Jugendlichen leben da sozusagen in zwei Welten.
Leben oft in zwei Welten, genau. Und es ist schwer, diese Dilemmata zu lösen. Und auch Gewalt im Elternhaus spielt eine überraschend große Rolle, obwohl das ja schon länger gesetzlich verboten ist, weil das zu einer Normverschiebung führt. Das ist eh schon früher in der Sendung gesagt worden. Ich kann das an einem Beispiel erläutern. Ein 7-jähriges Mädchen fragt im Workshop, warum darf ich andere nicht schlagen, wenn meine Eltern mich immer hauen? Ja, also es gibt einfach unglaublich viele Normverschiebungen, die stattgefunden haben. An manchen Schulen auch, wo eine unglaublich herabwürdigende Sprache von Schülern und Schülerinnen untereinander verwendet wird. Auch da hat sich die Norm massiv verschoben.
Und noch eine Frage, was stellen Sie fest, was besonders wirksam ist in den Workshops?
Genau. Also wir arbeiten mit Methoden wie Rollenspielen, soziometrischen Übungen und wir versuchen einfach Raum zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche das artikulieren können und dann versuchen wir sozusagen mit der Dynamik der Gruppe einen Keil hineinzutreiben, dass man Konflikte mit Gewalt löst. Ja, das sind ganz viele ein Cool-Bleib-Training, wo man versucht zu deeskalieren. Und das hat auch mal ein 10-jähriger Bursche ganz anschaulich gesagt. Also der hat die anderen Kinder in der Pause blutig geschlagen an einer ersten Klasse NMS. Und der hat danach sozusagen, da hat die Schule sozusagen von innen interveniert, die Klassenlehrerin, der Schulsozialarbeiter und wir als externe Experten und Expertinnen. Und der hat dann gesagt, ja, ich weiß, ich bin die volle Petze, aber ich gehe jetzt immer zur Lehrerin, wenn was ist, und schlag nicht mehr hin, weil ich komme einfach nicht vorwärts im Leben. Ich hatte immer nur Hausarrest und Strafen ohne Ende. Ja, also wir versuchen sozusagen, dass Kinder und Jugendliche selber merken, dass das für sie ein Nachteil ist. Dass sie das quasi spüren.
Und dass es auf diese Art sich die Dynamik ändert.
Ja, genau. Oder ich kann es noch an einem Beispiel sagen, dass in einer dritten Klasse eine neue Mittelschule hat ein Mädchen gesagt, ich finde das richtig, dass meine Eltern mich schlagen. Das ist deren Recht. Und dann hat ein anderer Jugendlicher es fast vom Sessel gefallen und gesagt, ich kann es nicht glauben, du findest es richtig, dass deine Eltern dich schlagen. Also so, dass auch durch die Dynamik der Gruppe, da lässt sich immer was bewegen, weil bei Mädchen und Burschen einfach das alles noch nicht so fix ist. Ja, da wird auch einiges ausprobiert. Genau.
Danke herzlich. Wir haben viele E-Mails inzwischen auch zum Thema. Es gibt Stimmen, die sagen bzw. schreiben, Mobbing ist gar kein neues Phänomen, das haben schon meine Kinder erlebt. Andere sagen, sie stellen fest, dass das gibt es und es wird auch schlimmer. Herr Dr. Meyer schreibt, laut OECD ist Österreich führend in Sachen Mobbing. Es scheint, meint er, ein Teil der Mentalität. Österreich hat und hatte immer einen Spitzenplatz darin. Und zur HTL in Otterkring sagt ein Direktor, ein Bildungsdirektor, eine Qualitätsmanagerin, niemand trägt Verantwortung, aber die anderen beteiligten Lehrer und Schüler sollen sie tragen. Die Zustände waren schon im Herbst bekannt. Verschiedene Sichtweisen. Möchte jetzt vielleicht gar nicht mehr, außer Sie möchten dazu noch etwas sagen, aber ich möchte jetzt gar nicht mehr so sehr auf die Schule in Otterkring eingehen, denn gibt es ja inzwischen auch Konsequenzen und man erzählt sie. Wichtig erscheint die Frage, die wir vorher besprochen haben mit Frau Ruschmann, wie schafft man es, dass Kinder und Jugendliche nicht hinhauen oder nicht die anderen quälen? Ilmin Cemal, Sie haben eine Rede gehalten zu dem Thema bei einem Redewettbewerb.
Ja. Sogar zwei, ja.
Beim Redewettbewerb Sachs Multi.
Ja, genau. Das waren zwei sehr persönliche Reden über mein Leben, meine Sexualität, mein Leben online, weil ich gehe nicht nur zur Schule, ich bin auch Influencer, ich arbeite auch als Model.
Und Influencer heißt, Sie posten Dinge in den sozialen Medien.
Genau, ja.
Instagram.
Genau, ja. Früher war es YouTube, aber jetzt ist es Instagram. Und natürlich, ich bin 15. Und wenn man schon mit 15 Marketing betreibt und irgendwie Model ist und da man immer gut aussehen soll in Bildern und Leute, die ich kenne, besonders im 20. Bezirk, mich kennt fast jeder. Ich werde immer angesprochen. Und das ist so eine zusätzliche Sache, die einem dann belastet. Man denkt dann so viel nach, ja.
Man denkt zu viel nach. Kann man zu viel nachdenken?
Ja, meine Freunde sagen dann immer, ja, denk nicht so viel.
Ein Mitschüler von Ihnen, Taha, hat auch teilgenommen am Redewettbewerb Sachs Multi und hat in seiner Altersgruppe gewonnen, den ersten Platz. Wir wollten ihn noch einladen heute in die Sendung, aber er war verhindert. Aber er hat darüber gesprochen in seiner Rede, er hat es an seinem eigenen Beispiel beschrieben, dass er zuerst ein Mitläufer war. Das heißt, er hat mitgemacht, weil er Angst gehabt hat und er wollte nicht das Opfer werden. Ja. Deshalb hat er mitgemacht bei denen, die andere gehänselt haben oder ich weiß nicht, wie weit das gegangen ist.
Ja, ich bin ehrlich, bei mir war es auch so. In meiner alten Schule nämlich, da hatte ich nicht das Selbstbewusstsein und die Leute wussten auch nicht, da war ich noch etwas kleiner im Netz, also kannten mich nicht viele. Aber dann am Ende, als ich dann umgezogen bin, dann hat das Ganze angefangen. Es gab da auch Homosexuelle in meiner alten Schule, das waren zwei. Und ich habe sogar diese Leute beleidigt mit Wörtern, die man, Schwuchtel und so, das habe ich zu solchen Menschen gesagt, zu Homosexuellen, obwohl ich eigentlich auch Teil der LGBT-Community bin und das hat mich eigentlich selber dann irgendwie getroffen, aber ich habe es getan, um einfach nicht aufzufallen, um dazu zu gehören, um einfach Freunde zu haben, wobei das waren jetzt nicht wirklich Freunde, aber ich wollte einfach wie ein normaler Junge in Anführungszeichen in die Schule gehen und leben. Ja.
Jugendliche sagen das sehr oft zueinander, solche Sachen. Manchmal ist es ernst gemeint, manchmal ist es nicht ernst gemeint.
Ja, das ist genauso wie wenn man sagt, du Behinderter oder so. Das wird dann oft damit verglichen, aber für mich ist das die Schule. Schule ist wie Arbeit und ich finde, man sollte sich professionell verhalten, auch wenn das jetzt in den Jahren in der Pubertät und so schwierig ist. Manche können es, manche nicht, aber man sollte sich zumindest bemühen. Ja.
Frau Beatrix Poppe, Sie nicken zum...
Das ist ein super Ansatz von dir, wirklich, gefällt mir sehr, dass man sich zumindest bemüht.
Schule ist Arbeit.
Ja,
Schule ist ein Arbeitsplatz.
Genau, richtig, ja.
Für alle.
Für alle. Und alle müssen sich wohlfühlen und keiner darf Angst haben in der Schule. Es ist ein geschützter Bereich und so soll es auch sein. Ja. Was mir fehlt an unserer Diskussion bis jetzt, das ist die Lehrerinnenfortbildung. Also wir haben gerade schon gesagt, dass wir das Gefühl haben, die Kollegin hier und ich, dass unsere zukünftigen Lehrerinnen, die jetzt neu von den Unis kommen, ich meine, vielleicht habe ich da jetzt ein falsches Bild, dass sie zu wenig in der Klasse stehen während ihrer Ausbildung, dass sie zu wenig Erfahrungen sammeln, bevor sie dann tatsächlich ihren Beruf die Ausbildung abschließen und in der Klasse stehen. Ja. Umso wichtiger ist es, dass wir intern Fortbildungen schaffen zum Thema Umgang mit schwierigen Schülerinnen und Schülern, wie wichtig Empathie ist, wie wichtig eine emotionaler Aufbau, ein Beziehungsaufbau, Beziehungsarbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern ist. Denn nur wenn sie sich wohlfühlen, so wie Sie es vorher schon angesprochen haben, dann werden sie auch gern lernen, gern in die Schule gehen und sich mehr bemühen, weil eine persönliche emotionale Bindung zum Lehrer da ist. Ja. Und vielleicht kann man da auch schon ein bisschen deeskalieren, erkennen, bevor eine Situation aus dem Ruder läuft und sie noch rechtzeitig abstoppen, damit es gar nicht so weit kommt. Sofern der Lehrer Bescheid weiß und involviert ist in das Geschehen in einer Klasse. Ja. Das ist immer vorausgesetzt.
Darf ich Sie da gleich dazu etwas fragen? Wir haben ein E-Mail von Herrn Michael Bunker, der sagt, erstaunlicherweise werden mobbende Lehrerinnen und Lehrer nicht thematisiert. Genauso wenig wie psychische Gewalt von Unterrichtenden gegenüber Schülerinnen und Schülern. Courage gegenüber diesen Missständen ist riskant. Lehrerinnen und Lehrer sitzen immer am längeren Ast.
Genau. Frau Magl, ich möchte dazu was sagen, denn was bei dieser Diskussion und anlässlich dieses Videos auch unter meinen Kolleginnen und Kollegen thematisiert wurde, war schon dieses eindeutige Machtgefälle, das es gibt. Wir sind einfach als Lehrpersonen in einer Autoritätsposition und es ist auch oder es gilt auch sensibel damit umzugehen und ich muss diesen Respekt und auch in der Ausbildung sollte klar werden, okay, weil ich habe auch Lehrer und Lehrerinnen, junge Lehrer und Lehrerinnen begleitet, wie gehe ich mit herausfordernden Situationen in einer Klasse um? Es wird diese geben und ich darf diese Machtposition, die ich habe, nicht ausnutzen, beziehungsweise wir greifen ja dann auf etliche Sachen zurück. Was kann ich tun? Was kann ich aber tun, um einen lösungsorientierten Ansatz zu haben? Und es ist schon so, wenn eine Lehrperson zu einem Schüler, einer Schülerin etwas sagt, das trifft viel härter als umgekehrt. Da muss ich mir schon klar sein, ich bin die Erwachsene in diesem Raum.
Auch wenn die Schülerinnen cool tun, als wären...
Auch wenn sie cool tun. Und bitte, wir erinnern uns, wir waren alle mal Kinder und jeder Schüler und jede Schülerin von heute wird morgen ein Erwachsener sein. Und was wollen wir, dass diese Erwachsenen mitnehmen? Wie wollen wir, dass umgegangen wird, auch mit unseren Kindern? Und ich glaube, sehr viele Lehrpersonen sollten mit dieser Frage ganz früh in ihrer Ausbildung konfrontiert werden und auch in Extremsituationen gebracht werden und dann aber begleitet werden. Weil eines, was in mir persönlich in der Lehrerausbildung und Lehrerinnenausbildung fehlt, ist Feedback. Wirklich so dieses, ich gehe in den Unterricht, ich schaue mir an, wie machst du das? Und dann gebe ich dir Feedback. Okay, diese Situation ist jetzt schlecht gelaufen, reden wir drüber, wie machst du es beim nächsten Mal anders? Und ich glaube, davon würden auch Lehrer und Lehrerinnen, die schon länger in dem Beruf sind, profitieren. Einfach immer wieder hineinzuschauen und zu sehen, man ist nicht alleine, wir machen das gemeinsam und es ist ein Ort, an dem wir uns alle wohlfühlen sollten, mit aber dieser Verantwortung, die ich als der Person trage. Ich finde, es ist der schönste Beruf, den es gibt. Nur ich finde, man muss sich bewusst jeden Tag dafür entscheiden und sehen, was für ein Privileg man hat, mit jungen Menschen arbeiten zu dürfen.
Es wird vielleicht nicht jeden Tag als Privileg empfunden.
Natürlich, aber jeder Beruf wird nicht jeden Tag als Privileg empfunden. Und ich glaube, es ist sich aber wichtig, sich immer wieder bewusst zu werden, welche Rolle man auch als Lehrperson in dem Leben von Schülern und Schülerinnen spielt.
Man hinterlässt einen Eindruck. Was sagt ihr dazu? Wer ist wichtiger, oder kann man das so nicht sagen, die Lehrerinnen und die Mitschülerinnen?
Also man kann...
Oder sind die auf unterschiedliche Art wichtig?
Es ist eigentlich das Wohlfühlen in der Klasse wichtiger als Lehrer jetzt sozusagen. Weil wenn man sich in der Klasse nicht wohlfühlt, geht man schon gar nicht mal gerne in die Schule rein. Und da haben halt die Lehrer damit nichts zu tun. Wenn die Kinder auf dich losgehen und sagen, ja, du bist schier oder sonstiges, ist es so, dass man sich denkt, ja, okay, ich will aber nicht mehr weiter in diese Schule oder in diese Klasse gehen.
Das heißt, man verliert die Motivation,
ja,
und auch die Kraft, vielleicht sich zu wehren.
Ja. Mit dem Klassenklima haben sehr wohl die Lehrer sehr, sehr viel zu tun. Ja. Mit dem Schulklima, die Schulleitung, mit den Lehrern gemeinsam. So sehr ich eine heterogene Schule liebe und jeder hat seine persönliche eigenständige Art, die er mit hineinbringt in das Schulleben, in das Schulklima, so wichtig ist es, gemeinsame Vereinbarungen einzuhalten. Ja. Und wie die Frau Baumgartner hieß sie, glaube ich, schon gesprochen hat, ist es wirklich von essentieller Bedeutung, gemeinsam zwischen Schülern, Lehrern und Eltern eine Verhaltensvereinbarung zu kreieren. Nicht nur, dass es eine Schulordnung vom Gesetz gibt, sondern eine Hausordnung und auch eine Verhaltensvereinbarung mit Regeln, was passiert, wenn. Ja? Nur dann können wir uns gegenseitig im Team unterstützen und nicht jeder ist Einzelkämpfer.
Vielen Dank für euren Mut auch, dass ihr hier wart und erzählt habt, Jessica und Ilmi Cemali. Vielen Dank auch an eure Lehrerin Olivia Markel, auch fürs Ermöglichen, und an Beatrix Poppe, auch fürs Erzählen aus ihrer Schule. Ja, ganz viele Mails können wir jetzt leider gar nicht berücksichtigen. Viele Fragen sind gekommen. Auch ihr hättet noch einiges zu erzählen gehabt über den Platz vor eurer Schule, dass da fast jeden Tag was los ist, immer wieder die Polizei kommt, dass das auch nicht hilft, dass man sich wohlfühlt in der Schule und vor und nach der Schule. Also ganz viele Dinge spielen eine Rolle bei diesem Thema. Morgen in Punkt 1, Prost Milch. Saftige Wiesen mit weidenden Kühen, urige Almhütten vor Bergen im Hintergrund. Solche idyllischen Bilder aus der Milchwerbung haben nicht viel damit zu tun, wie die Milch meistens produziert wird. Nur wenige Kühe in Österreich streifen über Almen und ernähren sich von frischem Gras und Kräutern. Darüber spricht Natascha Konopitzky mit dem Autor Thomas Stollenwerk. Er hat ein Schwarz-Weiß-Buch Milch geschrieben und mit einem Milchbauern, Biomilchbauer, dem oberösterreichischen Bauer Ewald Grünzweil. Ja, danke für heute, sagen Natascha Konopitzky, Regie, Technik, Hertha Werner Tschaschl, am Telefon war Elif Jalcan Tepe, die Musik hat Helmut Jasper ausgesucht, und danke herzlich fürs Schreiben, fürs Anrufen und fürs Interesse, sagt Johann Kneiss. Musik.